Sie hören eine Predigt von Pfarrer Dominik Reifler der Gellertkirche Basel. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.gellertkirche.ch.
Ich freue mich, dass ich für euch den heutigen Bibeltext lesen darf, aus dem 2. Petrusbrief, Kapitel 1, die Verse 3 bis 7. Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat durch seine Herrlichkeit und Kraft. Durch sie sind uns die kostbaren und allergrößten Verheißungen geschenkt, damit ihr durch sie Anteil bekommt an der göttlichen Natur, wenn ihr der Vergänglichkeit entflieht, die durch Begierde in der Welt ist. So wendet allen Fleiß daran und erweist in eurem Glauben Tugend und in der Tugend Erkenntnis und in der Erkenntnis Selbstbeherrschung und in der Selbstbeherrschung Geduld und in der Geduld Frömmigkeit und in der Frömmigkeit Brüderlichkeit und in der Brüderlichkeit die Liebe. Amen. Petrus 2. Petrusbrief 1, Verse 3 bis 7.
Und ich darf euch den Predigtext vorlesen. Das ist der Lesungstext jetzt. Und der steht im Matthäus Kapitel 9, Vers 35 bis 38. Jesus zog durch die Städte und Dörfer der Umgebung. Er lehrte in ihren Synagogen und verkündete das Evangelium vom Reich Gottes. Und überall, wo er hinkam, heilte er Menschen von ihren Krankheiten und Leiden. Als er die vielen Menschen sah, hatte er tiefes Mitleid mit ihnen, denn sie hatten große Sorgen und wussten nicht, wen sie um Hilfe bitten konnten. Sie waren wie Schafe ohne Hirten. Deshalb sagte er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es sind nicht genügend Arbeiter da. Betet zum Herrn der Ernte und bittet ihn, mehr Arbeiter zu schicken, um die Ernte einzubringen. Wir hören da, wie Jesus sich auf den Weg gemacht hat und in Galiläa umherzieht. Er lehrte in den Synagogen, also in den Kirchen von damals. Er predigte das Evangelium vom Reich Gottes und heilte, Achtung, so heißt es wörtlich, jede quälende chronische Krankheit und jedes Gebrechen. Nun waren schon viele Menschen zusammengekommen. Sie hatten von Jesus gehört. Sie hatten erlebt, wie Jesus Menschen geheilt hatte, ja, zum Teil sogar auferweckt hatte vom Tod. Sie hatten gehört und zum Teil gesehen, wie Jesus Dämonen ausgetrieben hatte. Und sie hatten ihn reden gehört und hatten gemerkt, mit einer solchen Vollmacht hat noch nie jemand geredet und noch nie jemand gewirkt. Kein Wunder, also, dass ihm alle nachliefen. Jetzt, wie geht es diesen Menschen? Jetzt schaut Jesus diese Menschen an, die mit ihm kommen. Und ich weiß nicht, ob man es ihnen angesehen hat auf dem Gesicht oder ob Jesus in ihre Herzen sah, weil er das ja kann. Aber er beschreibt sie folgendermaßen. Sie waren beladen mit großen Sorgen. Wörtlich heißt es bekümmert und verzweifelt. Und verzweifelt, das bist du am Ende aller großen Sorgen, kommt dann die Verzweiflung, nicht? Und sie wussten nicht, wen sie um Hilfe bitten sollten. Wörtlich heißt es, sie waren gestrandet. Gestrandet ist man, wenn man auf einer Reise durch einen Zwischenfall oder ein Unglück aufgehalten wird und man dann an einem Ort ist, wo man gar nicht sein will. Interessant, gestrandet. Und dann sagt Jesus weiter, sie seien wie Schafe ohne Hirten. Nun wissen wir ja, dass Schafe kurzsichtig sind und dass sie keine scharfen Krallen oder große Reißzähne haben, um sich verteidigen zu können. Sie sind also angewiesen auf Orientierung und auf Schutz durch den Hirten. Jesus sagte da also, diese Menschen sind orientierungs- und schutzlos. Und Jesus war erfüllt vom tiefen Mitleid, als er das bemerkte. Dieses Wort, dieses berühmte Blankizomai, heißt eigentlich, es drehte ihm den Magen um. Und ich glaube, Advent bedeutet, dass Jesus zu diesen Menschen heute kommt. Weil, habt ihr gemerkt, in der Analyse so anders ist es gar nicht wie bei uns heute. Wie sind jetzt Christen, in denen Christus lebt, Menschen, in denen Christus lebt, demgegenüber stehen diese Menschen, die Jesus nachfolgen. Wir haben es in der Lesung im 2. Petrusbrief gehört, eine Beschreibung dieser Nachfolgerinnen und Nachfolger, ein großer Kontrast. Sie haben durch die Kraft des Heiligen Geistes alles bekommen, inklusive die Verheißungen Gottes, die großen Verheißungen, was sie brauchen, um ihren Glauben jetzt auszuleben und ein Licht zu sein. Petrus beschreibt diese Eigenschaften dieser Christen. Nun ist schon klar, das sind ja auch Zielvorgaben. Nicht, dass wir jetzt immer kleiner werden, wenn wir all diese Eigenschaften hören und denken, au, da bin ich ja noch gar nicht. Aber der Heilige Geist beginnt, uns umzuwandeln und gleichzeitig machen wir uns auf, uns nach diesen Eigenschaften auszustrecken. Also, die Christen setzen alles daran, um zu ihrem Glauben Tugend hinzuzufügen. Und Tugend bedeutet ethische Vortrefflichkeit. Ich finde das ein wunderbarer Begriff. Ethische Vortrefflichkeit. Und zu dieser ethischen Vortrefflichkeit fügen sie Erkenntnis und Einsicht hinzu. Das heißt, sie haben Einblick in die geistlichen Zusammenhänge und erkennen, wer Christus ist. Und zur Erkenntnis fügen sie Selbstbeherrschung hinzu und Ausdauer, beides. Also es geht hier nicht um einen Spurt, um eine glänzende Darstellung meines Glaubens und dann kommt das nächste Tief, sondern es geht um einen Marathon. Es geht darum, dass wir kontinuierlich in diesem Prozess, in diesem Heiligungsprozess drin sind. Und zu dieser Ausdauer fügen wir Frömmigkeit hinzu und das bedeutet eigentlich Jesus-Ähnlichkeit. Also nicht besonders fromm wirken, sondern möglichst wie er sein. Und zu dieser Frömmigkeit kommt dann, eigentlich heißt es Brüderlichkeit, haben wir gelesen, es heißt Freundlichkeit den anderen Menschen gegenüber. Ich denke manchmal, diese Freundlichkeit ist etwas vom most underrated, also am meisten, wie sagt man auf Deutsch? Genau, genau, vielen Dank, danke. C'est le ton qui fait la musique, das kennen wir aus dem Französischen und ich glaube genau, das ist der Punkt, das trifft da voll zu. Und zu dieser Freundlichkeit kommt dann schlussendlich die Liebe. Und jetzt seht diese wunderschöne Perlenkette an. Glauben, ethische Vortrefflichkeit, Einsicht, Selbstbeherrschung, Ausdauer, Jesusähnlichkeit, Freundlichkeit und am Ende dieser Perlenkette die Liebe. Und die Liebe ist das Attraktive. Das ist das, was uns Menschen anzieht. Dort, wo Liebe ist, dort zieht es dich hin. Liebe ist dann auch das Merkmal, wenn wir sie untereinander haben, dass die Menschen von außen merken, da ist Jesus am Werk. Sie erkennen Jesus in dieser Liebe. Und zu diesen Eigenschaften der Christen noch ein Wort. Jesus lehrte, predigte und heilte. Es war wichtig, was Jesus sagte, weil ja seine Worte mehr sind als nur bloße Worte. Das haben wir letzten oder vorletzten Sonntag gehört. Ganz wichtig ist aber auch das Vorbild von Jesus. Ich weiß nicht, das muss man sich wahrscheinlich immer wieder sagen, habt ihr gewusst, dass wir uns 89% von dem, was wir lernen, durch visuelle Stimulation aneignen. 89% und nur 10% durch Worte und dann noch 1% durch die restlichen Sinne. Also, die Jünger lernten ganz viel von Jesus, indem sie ihm zusahen. Und sie können ihm ja nur zusehen, wenn sie mit ihm mitgehen, nicht wahr? Und wisst ihr was, das ist bei uns genau gleich. Wir können nur von Jesus lernen, wenn wir mit ihm mitgehen. Und das heißt eben Nachfolge. Du siehst ihn nicht, wenn du ihm nicht nachfolgst. Und das ist der Gegensatz zu diesen verzweifelten, gestrandeten, orientierungs- und schutzlosen Menschen. Seht ihr das nebeneinander? Und versteht ihr, diese Leute leben in derselben Welt. Wie leben wir in derselben Welt? So oder so? Und ergriffen von diesem Mitleid nun, gegenüber diesen sorgenvollen, gestrandeten und schutzlosen Menschen, sagt Jesus, die Ernte ist groß. Das ist meines Erachtens ein Lehrbeispiel des Charakters von Jesus. Wenn wir alle diese Menschen gesehen hätten, hätten wir da nicht etwas anderes gesagt, zum Beispiel, oh, diese armen Menschen, die sind ja völlig ohne Hoffnung, sie tun mir leid. Nein, Jesus hat, obwohl er dieses tiefe Mitleid mit diesen Menschen hatte, gesagt, die Ernte ist groß. Das ist, versteht ihr, die Königreich Gottes Perspektive. Der sieht, was jetzt geschehen wird. Alle Menschen, die er sieht, sind reif, die gute Nachricht zu hören und auf sie zu antworten, zu reagieren und seine Liebe zu erfahren. Wie und durch wen soll dies nun geschehen? Und es ist interessant, wie Matthäus, der Autor des Matthäus-Evangeliums, genau das beschreibt, denn er ist ja nicht nur Autor, sondern auch Theologe. Er schreibt in Kapitel 4, Vers 23, also, und er, also da ist Jesus gemeint, zog umher in ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen, predigte das Evangelium vom Reich Gottes und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Und dann beginnt Kapitel 5 und wir lesen in Kapitel 5 bis 7, was Jesus alles lehrte und predigte. Wir nennen diesen Abschnitt die Bergpredigt. Und dann geht es weiter mit dem Titel, dann Kapitel 8 und 9, hören wir von 9 Heilungen. Also da ist alles gespickt voll mit Heilungen und den Auswirkungen der Kraft des Heiligen Geistes. Und dann schließt Matthäus diesen Text ab mit Vers 35, dem exakt selben Vers wie schon Matthäus 4, Vers 23. Und Jesus zog umher in allen Städten und Dörfern, lehrte in ihren Synagogen, predigte das Evangelium vom Reich und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Die Autoren verwenden keine Abschnitte und Abstände, weil die Pergamente so kostbar waren. So schrieb er einfach nochmals denselben Satz hin, um zu sagen, das ist das, der Titel, was er tut, dann sieht und hört man, was er tut, und dann kommt das Ende dieses Abschnitts nochmals mit demselben Vers. Und dann geht es aber weiter. Es beginnt nun Kapitel 10. Vers 1. Und er rief seine 12 Jünger zu sich, gab ihnen Macht über die unreinen Geister, dass sie die austrieben und heilten alle Krankheiten und alle Gebrechen. Nun gibt er also den Jüngern den Auftrag, den er selber vom Vater bekommen hatte. Und nun können wir versucht sein und sagen, okay, ja, das waren natürlich die 12 Fachspezialisten, die 12 Jünger, die können das, die sollen das tun. Aber wenn wir einen kurzen Abstecher ins Lukas-Evangelium machen und dann dort lesen in Kapitel 10, heißt es, danach setzte der Herr 72 andere ein und sandte sie je 2 und 2 vor sich her in alle Städte und Orte, wohin er gehen wollte. Und sprach zu ihnen, die Ernte ist groß und der Arbeiter sind wenige. Der Auftrag an die Jünger. Und das hat jetzt einen Zusammenhang mit unserem Halbsatz, den Jesus nun fertig macht. Er sagte ja, die Ernte ist groß, aber es sind zu wenig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da. Das ist nun die Steilvorlage an uns, die wir heute Morgen in diesem Gottesdienst sitzen. Auch wir sind dazu aufgerufen, nicht nur die 12, nicht nur die 72, an anderen Texten heißt es 70, aber das kommt wahrscheinlich nicht drauf an, nicht nur der Missionsbefehl in Matthäus 28, sondern auch wir haben diese Aufgabe als Gellerkirche. Und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber im Moment nehme ich wahr, dass dieser Hunger nach Gott, nach einem tiefen Lebenssinn wieder zugenommen hat. Man lest die Presse, was man alles hört. Die Offenheit für das Evangelium ist nochmals neu da. Und sicherlich hat das damit zu tun, dass viele Menschen gemerkt haben, dass der platte Materialismus ihr Leben wirklich nicht erfüllen kann. Und sicherlich liegt es auch an dieser Unsicherheit, die wir im Moment politisch erleben. Und viele nochmals nach Orientierung fragen in diesem Durcheinander und in dieser Unsicherheit. Und ich frage nochmals, ist der Zustand der Menschen so anders wie in unserem Predigtext beschrieben? Ich meine jetzt im Matthäus-Predigtext, Matthäus-Text. Jetzt hören wir seit kurzem immer wieder von diesem Begriff Quiet Revival, also stille Erweckung. Was ist damit gemeint? Dass Menschen, vor allem aber nicht nur unter 35, nochmals ernsthaft nach Gott zu fragen beginnen. Das wirkt sich auf verschiedene Arten aus. Eines davon ist zum Beispiel, das wissen wir aus England, die Bibelverkäufe sind um 87% gestiegen. Und wisst ihr was? In der Schweiz um 21%, sogar in der Schweiz, bei uns. Weiter hören wir aus England, dass der Anteil an Menschen, die mindestens einmal im Monat in den Gottesdienst gehen, zwischen 2018 und 2024, da wurde nämlich eine YouGov-Befragung durchgeführt, um 56% gestiegen ist. Also das merkt man in der Kirche, 56%. Die katholische Kirche berichtet aus Frankreich, dass sie in der Osternacht 12.000 Erwachsenentaufen gehabt haben. Also 7.000 Erwachsene und 5.000 Jugendliche. Und in der Schweiz? Ja, ich bin vorsichtig mit großen Worten, aber wir dürfen feststellen, dass sich in der Gellerkirche vom letzten Herbst bis zu diesem Herbst über 30 Jugendliche und Erwachsene taufen ließen. Das, seit ich da bin, habe ich das auf jeden Fall auch noch nie miterlebt. Und das, du hast es schon erwähnt, Christa, dieser überkonfessionelle Jugendgottesdienst von der Allianz, Basel, das Bless Basel, die sind ja am 28. August oder am 29. August schon das erste Mal zusammengekommen in der FEG Steinen mit 240 Personen. Und jetzt nur gut zwei Monate später sind es bei uns in der Gellerkirche am letzten Freitagabend 500 Jugendliche gewesen. Und die ersten vier, ich sage es ganz bewusst so, haben ihr Leben Jesus Christus übergeben. Es ist natürlich die Jugend der Kirchen in Basel, aber es hat bereits begonnen, dass sie Menschen mitnehmen von weiter außen, und vier haben ihr Leben Jesus übergeben. Und ich jubel über diese vier, nicht über diese 500. Wir haben auch gehört, das ist jeweils immer Ende Jahr, das Praise Camp in Basel hat ja letztes Jahr 7000 Jugendliche angezogen. Das ist die größte christliche Zusammenkunft von Jugendlichen in der Schweiz. Und dann habe ich jetzt gerade vor zwei Wochen von unserem Kirchenratspräsidenten Lukas Kundert etwas Spannendes gehört. Er hat mir gesagt, dass die Abnahme an Mitgliedern in der ERK am Abnehmen ist. Ja, das ist doch eine Zunahme sozusagen. Also von Anfang Jahr bis Mitte Oktober haben letztes Jahr sind es 600 Menschen gewesen. Und dieses Jahr bis Mitte Oktober nur 46. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie das noch Ende Jahr sein wird. Dennoch ist es ermutigend. Eine Abnahme der Abnahme. Halleluja! Ist das Aufgezählte der Anfang eines Quiet Revival auch in der Schweiz, auch in Basel? Ich weiß es noch nicht. Aber was wir sicher tun können, ist Gottes Wirken in unserem Inneren und in unserer Kirche und um uns herum in Basel willkommen zu heißen. Versteht ihr, wie stehen wir zu dem? Sagen wir, ach ja, das war auch schon mal da, diese Praise Nights und so früher. Oder sagen wir, danke Gott, dass du nach einer langen Durstzeit wieder Hunger schenkst. Dein Wille geschehe, beten wir jeden Sonntag. Wir haben die Zusammenfassung des Wirkens von Jesus gehört, drei Dinge. Er lehrte in ihren Synagogen, er predigte das Evangelium vom Reich Gottes und er heilte jedes Gebrechen und jede Krankheit. Dann hat er den Jüngern gesagt, sie sollen es auch tun. Dann lesen wir im Missionsbefehl Matthäus 28, 20 folgende, sie sollten es ebenfalls tun und nun sind wir die, die diese gute Botschaft weitergeben sollen. Aber Jesus spricht dann noch weiter zu den Jüngern. Die Ernte ist groß, aber es sind wenige Mitarbeiter da, sagt er. Deshalb rennt los. Nein, das sagt er eben nicht. Deshalb finde ich so spannend. Betet. Also wenn du all das siehst und in den Startlöchern bist, sagt Jesus, bete. Bitte den Herrn der Ernte, dass er mehr Arbeiterinnen und Arbeiter in die Ernte sende. Also wir sollen beides tun. Wir haben vorhin gehört, wie das alles gelaufen ist mit Matthäus und wie wir das auch tun sollen, aber eben auch beten. Und das ist deshalb, weil wir diese Arbeit, wenn sie in diesem Maße zunimmt, das weiß ich noch nicht, aber falls, dürfen wir nicht überfordert sein, wenn dann eben nicht nur vier Bekehrte, sondern 400 Bekehrte da sind. Versteht ihr? Dann dürfen wir nicht sagen, ah, es war schön, aber wir sind schon voll, wir haben so viel zu tun, wir müssen das und dies machen, wir können da jetzt nicht helfen. Das darf nicht vorkommen. Das darf nicht passieren. Nur so nebenbei gesagt, am selben Abend, wie das Bless Basel hier stattgefunden hat mit 500 Leuten, hat auch in Münster das Worship Together stattgefunden mit ebenfalls 500 Personen. Und es geht, glaube ich, darum, dass wir beten, dass wir nicht alleine sind, wenn das auf uns zukommt. Und dass wir, das wären meine Gebetsanliegen, ich habe drei Gebetsanliegen und ich würde mich freuen, wenn wir das gleich miteinander beten könnten, miteinander, wenn ihr diese Freiheit habt oder auch für euch selber still, das ist völlig beides okay. Drei Gebetsanliegen. Das erste, dass Gott neben uns noch mehr Mithelferinnen und Mithelfer all jenen Menschen schickt, die kommen werden und noch nichts von Christus wissen. Das ist das erste Gebet, das, was Jesus den Jüngern gesagt hat. Und das zweite, dass wir glaubhafte Zeugen sind. Versteht ihr diese Perlenkette? Wenn ich jetzt sage, ja, ich kann keins von diesen 8 Eigenschaften anticken, dann brauche ich Buße. Dann ist die Frucht in meinem Leben nicht da. Und dann geht es darum, dass ich zu Jesus gehe und sage, Jesus, ich kehre um von dem und dem und dem, damit das und das und das in mir wachsen kann. Damit ich ein glaubhafter Zeuge bin. Damit ich nicht, wenn jemand kommt und interessiert ist für Jesus, abgeschreckt wird, wenn er mich sieht. Das nicht. Und drittens, dass Gott seinen Atem, seinen Ruach, seinen Geist in diese Glut hineinbläst, die zu glimmen begonnen hat in Europa und in der Schweiz. Und ich lade euch ein, schön wäre es, wenn wir bereits das zum Instrumental tun könnten, dass wir jetzt hören werden, wenn wir da jetzt miteinander beten, miteinander oder jeder für sich, ist völlig okay, Hauptsache wir beten. Amen.